Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara.
Moin moin und herzlich willkommen zur 325. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind heute Theresa.
Hallo.
Und Laura.
Hallo.
Und wir haben uns heute einen Film geschnappt, der, ja, ich würde sagen, so ein bisschen auch das Ende des J-Horror-Booms eingeleitet hat, damals Mitte der 2000er Jahre, nach vielen erfolgreichen Jahren, die den japanischen Horrorfilm ja auch weltweit bekannt gemacht haben, ging es dann allmählich zu Ende und das Ganze hat sich dann ja zu sehr günstigen Produktionen hingezogen, die es dann auch kaum noch nach Europa oder generell in den Rest der Welt geschafft haben. Und der Film, über den wir heute sprechen, ist Noroi The Curse, also der englische Untertitel davon, aus dem Jahre 2005. Und der gilt angeblich als einer der gruseligsten Filme aller Zeiten, zumindest als bester Found-Footage-Film der 2000er Jahre. Ein Film, der auch ja wirklich nicht so besonders bekannt ist, was wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen ist, dass die Verfügbarkeit eher mangelhaft ist. Gerade zu der Zeit, als der Film rauskam, also der hat jetzt auch in den USA irgendwann erst vor ein paar Jahren einen digitalen Release bekommen, war nie auf Blu-ray erhältlich, nie auf DVD. In Deutschland gibt es eine DVD, kam aber auch erst Jahre später nach Filmrelease raus. Also das war jahrelang eher ein ganz, ganz, ganz geheimer Tipp. Heute ist er, glaube ich, nicht mehr ganz so geheim. Aber wie sieht's bei euch aus, Theresa und vielleicht zuerst Laura? War euch der Film im Vorfeld ein Begriff, bevor wir in die Vorbereitung gegangen sind? Schon mal von gehört oder gar schon mal gesehen, Laura?
Schon mal von gehört, auf jeden Fall, aber nicht gesehen. Ich glaube, mich hat auch immer schon so ein bisschen abgeschreckt, dieser Slogan, das ist der unheimlichste Horrorfilm ever. Also normalerweise schreckt mich sowas immer eher ab, weil ich mir denke, ein guter Film hat so eine Promo eigentlich gar nicht nötig. Also wahrscheinlich habe ich ihn deswegen nicht geschaut. Vorab.
Theresa, wie sieht's bei dir aus? Schon mal was davor gehört? Irgendwie auch so wie Laura irgendwas von diesen Slogans, die natürlich ein bisschen werbeträchtig sind. Ich weiß auch gar nicht, ob diese Slogans, die waren, glaube ich, damals von den Filmemachern gar nicht beabsichtigt. Ich glaube, das war dann so ein bisschen das, was in der Folge daraus gemacht wurde, so ein bisschen.
Ja, ich habe den schon davor einmal geguckt und habe den ja auch hier empfohlen, im Grunde genommen bei einer der Sommerferienfolgen. Unter meinen gruseligsten Filmen, womit ich prinzipiell ja allgemein Probleme hatte, die zu benennen und der da so ein bisschen notgedrungen drauf gelandet ist. Ich stehe da nicht zu 100% hinter, aber sagen wir mal zu 80%.
Ich habe den Film, ich glaube 2017 das erste Mal gesehen, da hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber aus irgendeinem Grund habe ich, was auch ein großer Fehler war, die DVD wieder verkauft. Die war damals auch nichts wert. Ich glaube, ich habe bei Reba irgendwie 1,89 € bekommen. Wenn man heute den Film auf dieser DVD sucht, bezahlt man, glaube ich, mindestens 50 € dafür. Gebraucht, wohlgemerkt. Also das war schon mal ein Fehler. Aber es muss, wie gesagt, irgendeinen Grund gegeben haben, warum ich den Film zwar ganz gut fand, ihn aber trotzdem verkauft habe. Und deshalb war das ein bisschen in der Vorbereitung dieses Mal meine Mission, das herauszufinden, was der Grund war. Und Spoiler, ich habe ihn tatsächlich herausgefunden, den Grund, aber dazu später mehr, würde ich sagen. Ja, was soll ich sagen? Herzlichen Glückwunsch, liebes Holy-Team und liebes Holy-Squad. 3 Jahre Holy, Geburtstag, das muss natürlich gebührend gefeiert werden. Die wichtigste Nachricht vielleicht zuerst, es gibt eine neue Energy-Geschmacksrichtung und diese hört auf den Namen Energy Eel, also wie der Aal. Ist immer wieder verblüffend, welche Tiere hier noch herhalten können für die Benennung unserer Energy und sonstigen Holy-Sorten. Und diese neue Sorte, also der Energy Eel, der liefert euch, ja, ich würde sagen, klassischen Energy-Guarana-Geschmack nach Hause. Ich muss sagen, schmeckt mir sehr, sehr gut, die Sorte. Ich hatte in dieser Woche ja auch ein bisschen mit unserem Film zu kämpfen. Der war ja ein bisschen langatmig und ich wurde dann auch beim Gucken ein bisschen müde. Und dann habe ich mir nach der Hälfte des Films einfach einen schön erfrischenden Energy Eel reingezogen. Und ja, dann konnte ich den Film genüsslich und gestärkt zu Ende schauen. Also wirklich auch hier eine meiner, ja, ich würde sagen, bisher liebsten Geschmacksrichtungen. Und falls ihr euch immer noch nicht so richtig für ein Aroma entscheiden konntet bis dato, haben wir jetzt noch eine richtig starke Geburtstagsaktion für euch und vor allem eine extrem günstige Aktion. Denn ihr könnt aktuell das Starter-Set Deluxe mit allen drei Probeboxen und einem Shaker für gerade mal 39,99 bekommen. Aber dazu könnt ihr noch on top unsere Rabattcodes Devils5 und Devils Demons nutzen, um nochmal Geld zu sparen, sodass ihr am Ende bei, ja, ich würde fast sagen, unschlagbaren 50% Rabatt angelangt seid. Also, wenn das nichts ist, alle Infos, Codes und Links dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Nun aber weiter mit unserer Episode. Ja, ich würde sagen, wir steigen mal ein, zunächst mit den Fakten zum Film, der vom Studio Xanadu Company gedreht wurde. Ist ein japanischer Film, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,6 von 5 und auf der IMDb eine 6,9 von 10. Der Film kam in Japan am 20. August 2005 in die Kinos und hatte in Deutschland, ich hatte es vorhin erwähnt, im September 2009 dann einen Release direkt auf DVD. Der Film hat ungefähr 2 Millionen US-Dollar gekostet. Wie viele eingespielt hat, kann man nicht so genau sagen. Da sind auch die IMDb-Angaben ein bisschen vage. Deswegen lassen wir es an dieser Stelle mal weg. Wenn ihr den Film sehen wollt, könnt ihr euch, wie gesagt, diese sehr rar gewordene deutsche DVD besorgen, die übrigens eine ziemlich, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, eine ziemlich schwache deutsche Synchro hat. Habt ihr den auf Deutsch gesehen?
Ja, und es war nicht so doll. Also an manchen Ecken besser, an anderen wirklich echt unterirdisch.
Ja, ich habe auch die deutsche Fassung gesehen und fand's schrecklich.
Ja, gerade die eine Figur, über die wir später bestimmt noch ein bisschen ausführlicher sprechen werden, ging einem da besonders noch auf die Nerven. Mhm. Falls ihr das Geld nicht investieren wollt in diese DVD, dann gibt es aber aktuell auch die Möglichkeit, wir können, das wird perfekt, ich habe den Film dann gesucht und ich erinnerte mich an Lauras Tipp mit Dailymotion und Wumms, da war der Film auch wieder. Und perfekt, also gebt einfach den Filmtitel bei Dailymotion ein und dann könnte es sein, dass ihr den Film dann zumindest in der deutschen Synchronfassung gucken könnt. Der Film läuft 115 Minuten, es gibt nur die ungekürzte FSK 16 Version. Eine Content Note müssen wir in diesem Fall auf jeden Fall aussprechen. Es geht zum einen um Suizid, es geht um tote Kinder, es geht gibt viele tote Tiere zu sehen. Also wenn ihr da von getriggert seid, dann solltet ihr den Film vielleicht nicht gucken und nur unsere Episode dazu hören. Jetzt bin ich mal gespannt. Theresa, unsere üblichen Bewertungskriterien, ich habe mir ein bisschen schwer getan dieses Mal. Also ich würde sagen, in Sachen Brutalität, explizite Gewalt findet aus meiner Sicht eigentlich kaum statt, bis gar nicht. Mhm. Vielleicht mal ein Schlag oder sowas. Deswegen, also so ganz ausgeschlossen finde ich es nicht, weil es sind schon noch ein paar Sachen so zu sehen, aber nichts, was jetzt irgendwie, also das sollte jetzt wirklich eigentlich niemanden von unseren Zuhörern besonders, ja, nachhaltig verschrecken, würde ich sagen. Deswegen habe ich da eine 1 von 5 gegeben. In Sachen Spannung, und das diskutieren wir wahrscheinlich gleich auch im Einzelnen nochmal aus, habe ich für mich so eine 3,5 von 5 festgelegt, weil der Film zwar schon irgendwie langatmig ist, aber trotzdem, ich finde, der durchaus eine intensive Wirkung entfalten kann. Und deswegen, ich war mir nicht so ganz sicher, bin so ein bisschen hin und her gegangen. Andere Leute können wahrscheinlich auch sagen, das ist für mich eine 1 von 5 und andere sagen, es ist eine 5 von 5. Und deswegen habe ich mich so für so ein halbes Mittelding entschieden mit einer 3,5 von 5.
Ja, also da gehe ich eigentlich komplett mit und es waren auch exakt meine Gedanken im Grunde genommen, dass ich dachte, ja gut, ich glaube, für manche Leute ist das wirklich einfach die pure Langeweile und andere Leute kommen aus dem Bibber nicht mehr raus. Ich persönlich bin da auch bei einer 3,5 von 5. Also ich finde, der hat da schon echt, wenn man ihn in der richtigen Stimmung guckt, haut der, finde ich, so von der Spannung schon ordentlich rein. Was Brutalität angeht, halt gar nicht. Also wer hier irgendwie nach aufwendigen Effekten und Gore sucht, der wird nicht fündig.
Was würdest du sagen, Laura?
Ja, bei der Brutalität gehe ich auf jeden Fall mit. Wobei ich finde, also man sieht zwar super wenig Brutalität, aber trotzdem gibt's so ein paar ja, Bilder, die irgendwie einem im Gedächtnis bleiben, also von Brutalität, die aber offscreen passiert ist sozusagen. Aber trotzdem finde ich eine Eins da auch in Ordnung. Und tja, was die Spannung angeht, wäre ich, glaube ich, eher bei einer 2,5. So viel vielleicht schon mal vorab.
Ja, ich merke schon, da müssen wir auf jeden Fall später noch in die Diskussion gehen, weil ich glaube, das ist so mit das Thema des Films. Falls ihr einen Vergleichsfilm braucht, wir haben zwar schon gesagt, es ist ein Found-Footage-Film, aber dennoch finde ich, auch das wird gleich noch Thema sein, gibt es eigentlich gar nicht so viele vergleichbare Filme. Ich kam dann auf, weiß nicht, ob ihr beiden den kennt, auf Lake Mungo. Mhm. Der hatte mich so von seiner Machart zumindest sehr und auch vom Tempo her sehr an Rui erinnert. Fragezeichen. Kennt ihr den?
Ich habe schon, nicht. Also mit dem, das war ein Ja, ich kenne ihn und ich stimme dir da auch zu. Ich finde, der kommt da ganz gut ran.
Ich habe irgendwie, also ich kenne Lake Mungo leider nicht, aber ich habe manchmal ein bisschen an diesen Behind the Mask gedacht, diesen Slasher mit Found-Footage-Elementen, aber auch halt nur stellenweise. Aber so ein bisschen hat er mich daran erinnert.
Ja, es hat zumindest diesen Doku-Stil. Mhm. Das können wir schon mal an der Stelle verraten, dass es eben kein gewöhnlicher Found-Footage-Film ist, sondern eher eine Mockumentary. Und da gibt es ja dann tatsächlich doch gar nicht so viel, zumindest im Horrorbereich, wie man auf den ersten Blick denken mag. Der Film wurde gedreht von Koji Shiraishi. Den hatten wir tatsächlich schon mal im Podcast. Das war mir im Vorfeld auch nicht so ganz bewusst. Das ist mir jetzt erst wieder aufgefallen, als ich mal seine Filmografie durchstöbert habe. Der hat nämlich Grotesque gedreht, den Splatter-Torture-Film, den wir hier ganz relativ am Anfang von Devils and Demons mal besprochen haben. Und vielleicht kennt ihr auch den Film Carved, The Slit-Mouthed Woman oder das Aufeinandertreffen der japanischen Gruselmädchen Sadako versus Kayako. Also er hat über 90 Filme gedreht und das sind, glaube ich, alles Horrorfilme.
Wow.
Und sie wurden dann im Laufe der Zeit immer günstiger und immer unbekannter. Ich weiß gar nicht, der hat so viel Zeug gedreht. Empfehlenswert habe ich jetzt nicht gesehen, soll aber sein Film Okkult sein. Der soll sich thematisch und auch inszenatorisch sehr an Noroi, wie sagt man, orientieren, aus dem Jahre 2009. Und er hat zumindest eine relativ gute Durchschnittswertung auf Letterboxd. Also den kann man aber leider auch hier nicht gucken. Vielleicht findet den jemand irgendwo online, legal. Dann gerne irgendwo uns den Link oder so geben, würde mich schon interessieren. Aber den gibt's leider nirgendwo auf DVD oder Blu-ray. So, lange Rede. Noch längere Rede, Theresa und Laura, erzählt unseren ZuhörerInnen doch mal, worum es in Noroi The Curse so geht. Und vielleicht Warnung gleich vorweg, der Film ist sehr komplex, die Story ist sehr komplex, vielleicht langsam lesen, vielleicht schaffen wir es dann unseren lieben ZuhörerInnen zu vermitteln, worum es da geht. Es ist wirklich sehr komplex.
Also ich glaube, ich hatte auch selten so eine lange Inhaltsangabe.
Ja.
Schon mal so vorab als, was heißt Warnung, aber ja, für die Leute, die immer nicht so gerne hören, ihr könnt ruhig ordentlich auf den 15 Sekunden Vorskippen-Button drücken.
Triggerwarnung, Inhaltsangabe.
Alles klar. Masafumi Kobayashi ist Dokumentarfilmer und beschäftigt sich bevorzugt mit paranormalen Erscheinungen und Ereignissen. Doch während er gerade mit der Produktion seines neuesten Films Der Fluch beschäftigt war, ist sein Haus abgebrannt und seine Frau dabei ums Leben gekommen. Seitdem fehlt von Kobayashi jede Spur. Ein anderer Journalist hat aus den bereits angefertigten Aufnahmen die Dokumentation fertig produziert, um das Schicksal Kobayashis aufzuklären. Die Dokumentation beginnt anderthalb Jahre zuvor. Kobayashi ermittelte zu dieser Zeit gleich in mehreren mysteriösen und scheinbar zusammenhanglosen Begebenheiten. So trifft er auf Junko Ishii und ihren Sohn. Nachbarn beschweren sich regelmäßig über lautstarkes Weinen aus dem Haus dieser kleinen Familie. Ishii verzieht später und Kobayashi und sein Kameramann Miyajima finden lediglich tote Tauben auf dem Grundstück. Die Nachbarsfamilie, die sich beschwert hatte, kommt dagegen bei einem nicht weniger mysteriösen Autounfall ums Leben. Des Weiteren berichtet Kobayashi über ein junges Mädchen namens Kana Yano, das paranormale Fähigkeiten besitzt. der durchgeknallte Verschwörungstheoretiker und angebliche Heilseher Mitsuo Hori behauptet, dass das Mädchen von ektoplasmischen Würmern entführt worden wäre.
Auch die bekannte Schauspielerin Marika Matsumoto wird von seltsamen Erscheinungen geplagt. So scheint sie im Schlaf Garn und Drähte zu schleifen zuvor. Kobayashi will dies mit Überwachungskameras überprüfen. Auf der Aufnahme ist eine Stimme zu hören, die das Wort Kagutaba ausspricht. Ein Historiker erklärt Kobayashi, dass Kagutaba ein Dämon ist, der in einem Dorf in den Bergen von den Bewohnern beschworen, aber in Folge eingesperrt wurde. Jährlich fand bis in die späten 70er Jahre ein Ritual statt, um den Dämon zu besänftigen. Wir bekommen das letzte durchgeführte Ritual von 1978 zu sehen. Dieses wurde zwischen dem Priester und seiner Tochter durchgeführt, die einen hysterischen Anfall bekam während der Prozedur. Die Dorfbewohner hielten das für eine Besessenheit von Kagutaba. Kobayashi findet heraus, dass es sich bei dieser Tochter um Ishii handelt. Eben jene Frau, die er zu Beginn seiner Reportage zu Hause aufsuchte. Ishii arbeitete später in einer Krankenpflegeschule, in der sie bei illegalen Abtreibungen half und verdächtigt wurde, Föten gestohlen zu haben.
In einem Park haben sich 7 Personen das Leben genommen. Unter ihnen befand sich auch Midori, eine Nachbarin von Marika Matsumoto und ein Mann namens Osawa, der regelmäßig wilde Tauben in seine Wohnung aufnahm. Kobayashi beschließt, nachdem Marika sich immer seltsamer verhält, mit ihr und dem Hellseher Hori zum Damm des Dorfes Shimokage zu fahren. Hier wurden damals die Rituale durchgeführt. Nun wollen die drei ebenfalls das Ritual des Dämons Kagutaba durchführen, um den Einfluss von diesem zu durchbrechen. Kobayashi und Marika führen das Ritual auf dem See durch, während Hori immer unruhiger wird und in den Wald läuft. Kobayashi verfolgt den Hellseher, Marika zeigt derweil Anzeichen einer Besessenheit und flieht ebenfalls in den Wald. Die Geschehnisse werden immer chaotischer. So finden Kobayashi und Hori die Hunde der Dorfbewohner geschlachtet an einem Schrein liegen und Kobayashis Kameramann filmt eine Erscheinung des Mädchens Kana unter einem Torbogen. Kana ist dabei umgeben von sich windenden Föten. Urplötzlich erholt sich Marika wieder von ihrer vermeintlichen Besessenheit.
Marika und Hori werden in ein Krankenhaus gebracht, während Kobayashi und Kameramann Mijajima den aktuellen Aufenthaltsort von Ishii suchen. Die beiden finden heraus, dass sich Ishii erhängt hat und auch dass Kana tot ist. Ishis angeblicher Sohn lebt jedoch noch. Allerdings ist das Kind nicht ihr leibliches. Kobayashi adoptiert den Jungen. Er sucht dann erneut den Historiker auf, der auf einer alten Schriftrolle entdeckt hat, wie Kagutaba zum ersten Mal beschworen wurde. Damals wurden Affenbabys an ein Medium verfüttert. Frau Ishii versuchte dies später ebenfalls, allerdings mit gestohlenen Föten, die sie an Kana verfütterte. Marika kann sich wieder erholen, Hori eher weniger. Er wird in die Psychiatrie eingewiesen, aus der er jedoch kurze Zeit später fliehen kann, um dann wiederum kurze Zeit später tot aufgefunden zu werden. Hier endet die Dokumentation zunächst. Doch nach den Credits geht es weiter. Wie wir bereits wissen, ist Kobayashi nach dem Brand in seiner Wohnung und dem Tod seiner Frau spurlos verschwunden. Kurze Zeit später taucht ein Paket mit seiner Videokamera in einer Redaktion auf. Auf dem Band ist zu sehen, was tatsächlich in der Wohnung von Kobayashi geschah. Hori kam zu ihm ins Haus und entlarvte den adoptierten Jungen als den Dämon Kagutaba. Der Hellseher schlägt zunächst Kobayashi nieder und erschlägt den Jungen mit einem Stein. Das blutverschmierte Kind entpuppt sich tatsächlich als Kagutaba und auch Kana erscheint in Geisterform. Hori schnappt sich den Jungen und verschwindet. In der Zwischenzeit geht Kobayashis Frau Kaiko in einen anderen Raum, übergießt sich mit Benzin und zündet sich an. Die Wohnung beginnt zu brennen und der Film ist zu Ende. Kobayashi gilt bis heute als vermisst.
Ja, vielen Dank euch beiden. Also ja, ich glaube, für euch zu Hause, ihr merkt schon, dass es durchaus eine recht anspruchsvolle Geschichte ist, eine sehr komplexe Geschichte, die man ja gar nicht so einfach fassen kann. Ich würde zunächst mal mit einer Frage beginnen. Laura, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, wir haben es schon am Anfang gesagt, Found Footage, ja, aber der Film fühlt sich irgendwie anders an, als wir das von den meisten Filmen dieses Subgenres so kennen. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Und ich finde, es liegt vor allem an diesem dokumentarischen Ansatz, die der Film verfolgt, was ihn auf der einen Seite, finde ich, ein bisschen geordneter erscheinen lässt. Also du hast so das Gefühl, dass da eigentlich ja, nicht dieses, ne, wir haben ja, wenn wir Found-Footage-Filme normalerweise gucken, irgendwie sowas wie Blair Witch oder, ist jetzt auch wieder ein blödes Beispiel, weil es halt das bekannteste ist, aber auch die Paranormal Activity-Filme und so weiter, dass da immer sehr viel, dass man einfach quasi in Echtzeit die Geschehnisse verfolgt, mehr oder weniger. Und hier hat man das Gefühl, dass man unwichtige Sachen schon ausgeklammert hat. Das Ganze ist ein bisschen gecuttet worden, das Ganze ist ein bisschen produziert worden und wir sehen nur die Sachen, die auch wirklich irgendwie relevant sind für das, was uns hier erzählt werden soll. Und es ist auch ein bisschen eingeordnet. Es gibt so ein paar Datumseinblendungen, Ortsangaben, es gibt ein Voice-Over über das Ganze. Und da muss ich sagen, das hat mir zumindest von der Art der Inszenierung gar nicht so schlecht gefallen eigentlich. Ich fand diesen Ansatz eigentlich ganz gut.
Ich fand's, also ich fand's witzig, dass du gerade gesagt hast, es erschien dir geordnet, weil ich fand's irgendwie am Anfang total chaotisch, weil es so viele verschiedene Szenenwechsel waren, so viele Schrifteinblendungen, dass man sich erstmal so ein bisschen zurechtfinden musste in diesem, ja, in diesem Film. Wenn man es dann einmal so ein bisschen geblickt hat, dann fand ich den Ansatz auch durchaus gut. Auch wenn, ja, es doch sehr unruhig war und man vor allem, finde ich, auch häufig das Gefühl hatte, man wusste ja noch gar nicht, wofür das, was man jetzt gerade gesehen hat, nachher relevant ist. Das kommt dann erst später und am Anfang wirkt das alles so ein bisschen gestückelt. Das macht es schwer, dem zu folgen und so einen Einstieg zu finden.
Gebe ich dir komplett recht. Ich würde es geordnet in der Retrospektive bezeichnen. Wenn man schon weiß quasi, was das Resultat des Ganzen ist, dann merkt man, okay, der Film hat tatsächlich eigentlich einen ganz guten Aufbau. Aber wenn man den Film gerade wirklich zum ersten Mal guckt, dann denkt man sich schon, okay, das ist irgendwie seltsam, Theresa. Ne? Das fühlt sich ein bisschen an, das hatte ich, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, so ein bisschen wie so eine Anthologie irgendwie, als ob wir hier irgendwie mehrere Kurzgeschichten erzählt bekommen, wie jetzt in so einem VHS-Film zum Beispiel. Das ist so halt, ne, dass man halt mehrere paranormale Geschichten erzählt bekommt und vielleicht hat das später einen Zusammenhang, vielleicht einfach auch nicht so, ne, in der Art und Weise. Und das ergibt sich halt dann erst im Laufe des Films. Wie fandst du das von der Präsentation her?
Also mir hat es gut gefallen, dass ja, es einfach sehr mysteriös bleibt, was da vor sich geht und wie die einzelnen Geschichten zusammenhängen. Also gerade als da diese Show mit den Kindern, die da ihre ja, besonderen Fähigkeiten irgendwie unter Beweis stellen soll, kam, dachte ich mir im ersten Mal gucken, so okay, in was für einem Film bin ich denn jetzt gerade gelandet? Und ich fand das sehr cool. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es eher ja irritierend ist, dass es so ziellos irgendwie wirkt. Also man hat halt wirklich so, ja, überhaupt gar keine Idee, worauf das jetzt im Konkreten hinauslaufen soll. Und ich glaube, was es so chaotisch macht, und das ist auch was, was ich kritisieren würde, ist, dass halt einfach viel zu viele Leute da drin eine Rolle spielen.
Ja.
Also ja, irgendwie diese Komplexität ist irgendwie cool, weil ich glaube, falls irgendjemand in Gänze diesen Film verstanden hat, aber also ich nicht, aber die Leute, die es tun, die können sich, glaube ich, richtig feiern und freuen sich wahrscheinlich richtig, das alles zu verstehen. Aber es sind so viele Leute da und man verliert dann doch schnell den Überblick. Und ich glaube, es hätte dem Film besser getan, zwar diese ja zusammenhangslosen Szenen zu zeigen, aber vielleicht drei wichtige Charaktere weniger einzuführen und sich halt auf wirklich, ja, vielleicht so drei, vier wichtige Leute zu beschränken. Aber die spielen dann halt auch alle eine Rolle. Man kann das auch nicht, wenn man da halt nicht aufpasst, dann weiß man halt auch ruckzuck nicht mehr, worum es geht und wer hier was gemacht hat. Und ich glaube, das ist die Problematik bei dem Film. Man muss echt unfassbar aufmerksam sein.
Ja, das Erste, was du gesagt hast, da gebe ich dir recht. Ich finde, der Film wirkt, ne, wir werden später noch feststellen, dass es vielleicht jetzt, dass der Film eben nicht gerade das höchste Tempo hat. Aber ich finde, er wirkt auf eine Art und Weise abwechslungsreich und gleichzeitig auch interessanter als viele ähnliche Filme, dadurch, wie du es schon erwähnt hast, dass da auf einmal Clips von anderen Quellen mit drin sind. Ne? Wir wissen eben, das ist jetzt nicht das Rohmaterial, was dort auf Kobayashis Kamera gefunden wurde, was wir jetzt am Stück sehen, sondern das hat jemand anderes aufbereitet. Da sind kopierte VHS-Tapes noch mit drin, da sind Auszüge aus einer TV-Show mit drin, dort mit der, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, Kana. Genau, und ne, das macht das Ganze so ein bisschen, ja, interessanter, vielleicht auch ein bisschen glaubwürdiger, darauf können wir gleich noch eingehen, aber ich gebe dir bei der anderen Sache auf jeden Fall recht, es sind wirklich, gerade auf den ersten 20, 30 Minuten viel zu viele Figuren, mit ganz wenig Kohärenz irgendwie, und das ergibt sich erst, das ist ja das, was Laura, was du eben schon gesagt hast, ergibt sich erst nach und nach, warum uns diese vielen Figuren eingeführt wurden. Und ich glaube gerade, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute echt nach der ersten halben Stunde ausmachen, weil es einfach zu viel ist, zu erschlagend ist, ne?
Mhm. Ja, also ich hatte wirklich auch, ich habe ihn jetzt zweimal geschaut in Vorbereitung für die Folge, weil ich beim ersten Mal auch irgendwie total erschlagen war von ja, von allem, was passiert ist in diesem Film. Und ich bin da irgendwie gar nicht gut reingekommen und war ein bisschen überfordert beim ersten Mal.
Ja, völlig verständlich. Und es ist auch so ging es mir. Und das hat sich auch bis zum Ende des Films tatsächlich nicht verändert, dass durch diesen dokumentarischen Ansatz und wir den Kobayashi eher als eine Art Moderator dabei haben oder Investigativjournalisten, wir aber nichts über oder ja, doch, hier kann man schon sagen, eigentlich nichts über seine Empfindungen, über seine Gefühlswelt erfahren. Auch über seine Motivation erfahren wir tatsächlich eigentlich gar nichts. Es wird ja nur gesagt, dass er ein Journalist ist und Dokumentarfilm und dass er sich generell mit solchen Phänomenen auseinandersetzt. Aber warum das so ist und wo das herkommt und was er sonst schon so gemacht hat und so weiter, darüber erfahren wir halt gar nichts. Und das ist ein kleines Problem, Theresa, was sich für mich aufgestellt hat. Ich fand es alles interessant, was dort gezeigt ist, aber es war mir gleichzeitig auch irgendwie egal. Ich konnte halt, jetzt kommt wieder mein übliches Problem, nicht so richtig mitfiebern, nicht so richtig empathieren mit den Leuten, weil ich einfach nur, ja, und das ist wieder das Problem, ne? So genial der Ansatz einer Dokumentation noch ist, es fühlt sich halt auch an wie eine Dokumentation, ne? Und das ist ja selten damit verbunden, dass ich irgendwo mitfieber, mitleide, was auch immer, sondern ich bin halt einfach so eine Art passiver Begleiter dieser Geschichte, ne? Und das rächt sich dann vielleicht an dieser Stelle ein kleines bisschen.
Ja, ich glaube auch dadurch, was es, glaube ich, von einer Dokumentation am Ende doch unterscheidet, ist, dass halt eben die Zusammenhänge nicht dargestellt werden. Also es gibt zwar irgendwie ein Voice-Over zum Teil für die einzelnen Szenen, wo uns dann erklärt wird, was wir dort machen. Aber in der richtigen Dokumentation, wenn da irgendjemand investigativ irgendwas recherchiert, ist dann ja so, ja, und nachdem wir das rausgefunden haben, fahren wir jetzt zu Professor so und so, damit er uns das und das erklären kann. Und das wird halt hier nicht gemacht, diese Zusammenhänge dargestellt. Und das macht es dann, glaube ich, nochmal, ja, deutlich schwieriger.
Wir haben in der letzten Woche schon ein Thema gehabt, das hier auch wieder aufkommt, Laura. Und zwar erfahren wir ganz am Anfang quasi schon das Resultat der Geschichte. Also wir erfahren, dass die Story für unseren Protagonisten, also für Kobayashi, nicht gut enden wird. Wir erfahren, dass seine Wohnung abgebrannt ist, dass seine Frau verstorben ist und dass er selbst verschollen ist. Hat das für dich den Film, also zu Beginn, als das eben erzählt wird, interessanter gemacht? Oder dachtest du, ah, shit, jetzt weiß ich schon wieder das Ende der Geschichte, wie letzte Woche?
Ja, stimmt. Also ich fand es jetzt tatsächlich nicht irgendwie blöd, das von Anfang an zu wissen. Ich fand es eigentlich auch so einen ganz guten Aufhänger, damit man halt ja so einen Anreiz hat zu erfahren, was ist denn jetzt genau mit ihm passiert, wie ist es dazu gekommen. Das ist dann halt so ein bisschen die andere Frage, wie das dann nachher beantwortet wird, also ob das zufriedenstellend ist. Aber erstmal fand ich es nicht schlimm in dem Fall, dass man schon so ein bisschen wusste, wie es ausgeht.
Ein Unterschied zu vielen Found-Footage-Filmen, die wir hier besprochen haben oder die es sonst so da draußen gibt, ist die Tatsache, dass wir hier, also in der Story, die Kamera geführt bekommen von einem professionellen Kameramann, Laura. Das heißt, wir haben gar nicht dieses, ich weiß nicht, ob du es jetzt als nervig empfindest, aber es ist ja oft so, dass man irgendwie, naja, ein bisschen Motion Sickness vielleicht bekommen könnte oder generell einfach ein bisschen von sehr unruhiger Kameraführung in Found-Footage-Filmen vielleicht genervt sein könnte. Das Problem stellt sich hier nicht auf.
Ja, da war ich sehr erleichtert, weil ich finde, das ist halt was, was einen super krass aus der Handlung rausreißen kann. Wenn das mal in der Szene ist, trägt das natürlich dazu bei, dass man das als authentisch einstuft, was man sieht. Und das ist ja hier auch der Fall, dass das in einzelnen Szenen durchaus noch vorkommt. Aber wenn es halt über 90 Minuten oder wie hier fast 120 Minuten der Fall ist, dann kriegt man ja irgendwann echt einen Rappel. Also da war ich echt ganz froh, dass der Film, weil er ja sowieso schon relativ anstrengend ist mit seinen Szenenwechseln und so weiter, dass er uns das nicht auch noch dann aufbürdet quasi.
Ja, genau das nämlich. Theresa, wir haben vorhin schon gesagt, ne, wir haben eine Mockumentary, er erinnert zumindest uns beide ein bisschen an Lake Mungo. Wie authentisch fandest du denn den Film? Du hast eben schon gesagt, was dir gefehlt hat für den Kompletteindruck, dass du es mit einer echten Dokumentation zu tun hast, hat dir so ein bisschen die Einordnung gefehlt. Ich persönlich muss sagen, ich fand so von der Stilistik her, hatte das für mich eine sehr hohe oder große Glaubwürdigkeit. Ich muss sagen, der gehörte für mich eigentlich zu den authentischsten Filmen dieser Art, die ich bisher gesehen habe. Eben auch durch diese eingespielten Clips, durch diese Talkshow-Insets, durch diese oder TV-Show-Insets. Und dass wir auch quasi Kobayashi sehen, wie er zum Beispiel gerade kopierte Videos sich anguckt und so eine Sachen. Alles, das wirkte alles für mich irgendwie authentisch. Und allein schon durch die Tatsache, dass es eben den Aufbau einer Dokumentation hat. Und wie ja von unseren normalen Sehgewohnheiten Dokumentation ja nie mit Fiktion in Verbindung bringen, hat das für mich schon eine sehr hohe Glaubwürdigkeit gehabt. Also auch in dem Wissen natürlich, dass das jetzt nicht echt ist, weil ich weiß gar nicht, ob der Film damals wieder vermarktet wurde. Ich glaube, der wurde aber schon als Film vermarktet. Aber ich sag mal so, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt durch Zufall auf dieses, wäre jetzt nicht so ein Filmfan und ich wäre jetzt zufällig bei Dailymotion auf diesen Film gestoßen. Ich hätte jetzt, mal abgesehen vielleicht vom Ende, gar nicht so große Schwierigkeiten gehabt, dem Film seine Glaubwürdigkeit. Also ich hätte sie nicht großartig angezweifelt, glaube ich, weil ich finde, der Film ist echt, das ist für mich die große Stärke des Films, bringt es einfach realistisch und glaubwürdig rüber, was er uns erzählen will.
Ich habe auch das Gefühl, das liegt daran, dass alle Beteiligten das, was sie machen, unfassbar ernst nehmen und keiner dort zweifelt daran, dass das, was da gerade gemacht wird, nicht real ist. Also ich habe jetzt vor kurzem erst nochmal Grave Encounters geguckt mit zwei Freunden zusammen. Ist auch so ein, ja, fast Guilty Pleasure von mir. Ja. Ich habe echt immer wieder fantastisch viel Spaß mit dem. Und da ist es ja so, dass man im Grunde genommen davon ausgeht, ja auch, okay, das ist ein Hoax und dann ist es das natürlich doch nicht. Und hier ist es ja eher, dass von vornherein klar ist, okay, der denkt wirklich, hier gibt es irgendwas Übernatürliches, irgendwas mit einem Fluch oder keine Ahnung, er ist da irgendwas auf der Spur und glaubt da dran. Und man sieht ja auch nicht, wie er das irgendwie das dann ja noch ins Lächerliche zieht oder so. Und ich glaube, das trägt sehr dazu bei, dass man das sehr gut auch ernst nehmen kann, weil das halt auch alle anderen Leute in dem Film ernst nehmen. Und zum Thema Marketing, da muss man echt lang suchen, bis man da drauf kommt. Aber die haben tatsächlich eine ähnliche Marketingstrategie wie bei Blair Witch gefahren. Und zwar gab es tatsächlich eine richtige Website auch von dem Kobayashi, der dann halt praktisch so Art Blogposts gemacht hat. Also so ein bisschen virales Marketing lief da auch. Die ist halt leider nur auf Japanisch und aus irgendeinem Grund hat ausgerechnet auf dieser Seite dieser Übersetzer nicht funktioniert. Aber genau, ja. Das habe ich noch herausfinden können. Also das wurde schon ja eben Blair Witch-artig vermarktet und sollte schon so vermarktet werden, als wäre es jetzt vielleicht auch tatsächlich echt. Keine Ahnung, inwieweit das damals gezogen hat, vor allem in Japan. Hier ist das offensichtlich nicht angekommen, weil wie gesagt, man muss echt ein bisschen graben, bis man an diese Info rankommt. Ja, das noch zum Marketing.
Aber in der Summe hat es für dich auch funktioniert. Verstehe ich das richtig?
Ja, also gut. Wenn man natürlich weiß, dass es ein Film ist und dann ist es schwer, sich reinzuversetzen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ich, wenn man sowas mal auf ganz mysteriöse Art und Weise irgendwo findet und gar nicht so richtig weiß, was das ist und wo das herkommt, dass einem da schon ein bisschen Sorgen bereiten kann. Das kann ich mir schon vorstellen.
Und dafür sorgt ja auch Laura so ein bisschen, dass im Endeffekt ja gar nichts, zumindest explizit, zu sehen ist, was uns seltsam vorkommen könnte. Ne? Also sag mal, bis zum Showdown zumindest, ist alles, was wir zu sehen bekommen, irgendwie kann man sich erklären, könnte wirklich passiert sein. Warum nicht so in dem Sinne? Vielleicht ein bisschen Suspension of Disbelief muss man mitbringen, aber gar nicht so viel wie bei anderen Filmen dieser Art. Und für mich hat das Ganze auch so ein bisschen realistisch gemacht, weil da nichts Unrealistisches passiert so in dem Sinne.
Ja, also ich finde so in der ersten Hälfte oder vielleicht sogar im ersten Dreiviertel des Films gehe ich da mit. Aber ich finde dann nach hinten raus sind so ein paar Sachen drin, wo ich dachte, oh, jetzt ist das Drehbuch aber hier richtig on fire. Also das hat für mich so ein bisschen die Glaubwürdigkeit, die er sich vorher auf jeden Fall aufgebaut hat, wieder so ein bisschen platt gemacht. Ich sag jetzt mal zum Beispiel, warum adoptiert er dieses Kind ernsthaft? Also
das ist so bescheuert.
Das ist richtig bescheuert. Oder warum nehmen die diesen Hori mit zu dem See, wo die dieses Ritual durchführen, obwohl sie ihn für das Ritual anscheinend ja überhaupt nicht brauchen und er dann alleine in den Wald läuft? Also ich finde, da waren so ein paar Sachen nachher drin, wo ich dachte, oh nee, also das ist jetzt irgendwie nicht mehr so realistisch. Und ich finde, es kommt halt auch immer so ein bisschen bei dieser Art von Filmen so erschwerend hinzu. Es gibt ja immer irgendwo den Punkt, wo man denkt, okay, aber spätestens jetzt würde man doch aufhören zu filmen, weil man versuchen würde, sein Leben zu retten oder das Leben von deiner Frau, die gerade sich mit Benzin übergossen hat und abbrennt. Ja, und das hat mich dann wieder so ein bisschen rausgerissen. Aber für die erste Filmhälfte gehe ich mit.
Aber das mit dem Film, finde ich, ist hier für so einen Found-Footage-Film relativ eindeutig. Ich finde wirklich erst am Ende, wo er dann eben seine Frau beim Brennen filmt.
Aber die steht ja auch die Kamera, oder? Also das ist ja keine, die er jetzt noch führt und seine Frau quasi beim Brennen filmt, sondern die liegt ja auf dem Boden, glaube ich. Oder steht
ja, aber da kann man an der Szene sich generell fragen, warum filmt er da überhaupt? Weil in allen anderen Szenen ist es, finde ich, relativ klar, warum dort gefilmt wird, halt im Sinne der Dokumentation.
Ja.
Und das ist halt wirklich dann so, wenn man sich denkt, okay, ja, weiß ich jetzt auch nicht, warum die jetzt hier noch filmen. Aber das muss ich tatsächlich sagen, finde ich bei dem Film gut, dass zumindest diese Frage bei mir wirklich bis zum Ende nicht aufkam, dass ich eigentlich immer nachvollziehen konnte, warum jetzt die Kamera läuft. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Journalist und ich oder Journalistin und ich glaube, ich bin da an so einer richtig heißen Nummer dran, die wirklich Menschenleben zerstört hat und ich kann das jetzt aufklären, und dass man da vielleicht dann schon auch den Kampfgeist hat, sich dann auch mit so einem Fluch auseinanderzusetzen oder keine Ahnung was, oder könnte jetzt auch was Realistischeres sein, sag ich mal, wenn man da irgendwie das Gefühl hat, man ist einer großen Nummer auf der Spur, dass man dann da auch ein gewisses Risiko eingeht, um das aufzudecken. Und deswegen hat sich die Frage mir eigentlich gar nicht gestellt.
Vielleicht lag Miyajima auch unter dem Küchentisch heimlich und keiner hat ihn dabei bemerkt. Aber ich gebe dir da auch recht, Theresa, habe ich jetzt für mich auch so empfunden, gerade jetzt nachdem läuft ja aktuell im Kino der Film Civil War, der sich ja unter anderem mit Kriegsfotografie und Kriegsjournalismus auseinandersetzt. Und wer das mal gesehen hat, wie sehr Fotojournalisten tatsächlich im Kriegsgeschehen und im Kampfgeschehen mit dabei sind und wie nah und wie gefährlich das Ganze ist, da passt es für mich zumindest irgendwie noch, wenn wir das aus der Perspektive, die Theresa eben geschildert hat, dass wir es halt hier mit Dokumentarfilmen zu tun haben, mit Journalisten zu tun haben, dass die dann nicht irgendwie unbedingt sofort vor Angst weglaufen. Das kann ich mir da auch dadurch so ein bisschen erklären. Aber es, wie gesagt, das ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache, wie glaubwürdig man das findet. Aber wie gesagt, ich bin Laura, ja auch bei dir, ne? Wie gesagt, ich finde auch am Ende sind so ein paar Sachen drin, so da denke ich auch so, aber die, sag mal, drei Viertel des Films, muss ich sagen, würde ich da durchaus nicht anzweifeln, was das angeht. Wir sind eben schon so ein bisschen auf die Figuren eingegangen. Ich hatte es eben schon ein bisschen als kritischen Punkt für mich erwähnt, dass ich mit den Figuren per se nicht so viel anfangen konnte, weil es eben keine Figuren sind, sondern Menschen in einem Pseudo-Dokumentarfilm. Das heißt, wir werden da jetzt nicht großartig keine emotionalen Komponenten über diese Leute erfahren, weder über Kobayashi, der hier, wie gesagt, der Journalist ist, noch über Mia über seinen Namen Miyajima, sein Kameramann, noch über Hiro, den Alufolienschwurbler, noch über Matsumoto, die Schauspielerin, die übrigens sich selbst spielt tatsächlich. Das hat, glaube ich, in Japan zumindest noch für ein bisschen mehr Authentizität gesorgt. Bei uns kennt man sie wahrscheinlich am ehesten noch, zumindest die Gamer unter euch oder unter uns kennen sie vielleicht als Voice Actress. Hat sie in Final Fantasy 10 und Final Fantasy 10-2 die Riku gesprochen im Originalton. Aber das ist zumindest, in Japan ist sie keine Unbekannte. Und das hat vielleicht nur mal so ein bisschen ganz gut gepasst zu dem, was du vorhin auch gesagt hast, Theresa, über die Glaubwürdigkeit und über das Marketing. Aber wie haben die Figuren auf dich gewirkt? Konntest du mit ihnen irgendwas anfangen? Hat dich Hiro so genervt wie mich zum Beispiel?
So ein bisschen 50-50. Wie gesagt, es waren halt einfach zu viele, um da mit allen überhaupt sowas wie eine Verbindung oder ein Grundverständnis aufzubauen, was die da eigentlich machen und wer die überhaupt sind. Da waren immer mal Leute im Bild, wo ich dachte, ich glaube, ich müsste wissen, wer das ist. Aber ich bin mir auch nicht mehr so ganz sicher, wer das jetzt eigentlich ist. Und ich finde tatsächlich, Hiro, da habe ich auch wirklich viel gelesen, dass den sau viele Leute ziemlich nervig finden. Und ich verstehe das, der ist auch irgendwie nervig. Aber gleichzeitig die Figur, die er spielen soll, die trifft er, glaube ich, ziemlich gut. Ja. Und
solche Leute sind halt nervig, ne?
Ja, so. Und gut, vielleicht liegt es jetzt auch so ein bisschen halt mit dem Beruf zusammen. Und dass ich ja schon auch denn viel Kontakt mit wirklich auch schwer psychisch kranken Personen habe, die auch Psychosen haben und so. Und das trifft jetzt nicht auf alle Leute zu, aber da gibt es schon auch manchmal welche, wo man sich denkt, okay, wenn ich das jetzt so in einem Film sehen würde, würde ich sagen, nee, das ist unrealistisch, das ist viel zu drüber. Also irgendwoher kommt halt auch die Idee, warum der jetzt so ist, wie er ist und warum er so dargestellt wird. Ich finde das tatsächlich gar nicht so unrealistisch. Vor allem, wenn man ihn jetzt nicht betrachtet als Person, die jetzt irgendwie ein Medium ist, sondern ein bisschen realistischer auf ihn guckt, dass der halt wahrscheinlich einfach psychisch krank ist. Genau. Und dann finde ich das zwar irgendwie trotzdem eine krasse Darstellung, aber nicht unbedingt eine, die komplett unrealistisch ist.
Ja, für mich, das ist, glaube ich, einer der wenigen Punkte, die mich so ein bisschen aus diesem Gefühl der Authentizität herausreißen. Und das, obwohl ich dir, glaube ich, recht geben kann, weil du hast ja auch ein bisschen Ahnung von der Thematik und ich habe das auch teilweise schon mal ein bisschen miterlebt. Das ist, wie gesagt, eigentlich gar nicht so unrealistisch dargestellt, die Figur von Hiro, aber eben die Kombination aus dem, was er sagt und was er tut. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch ein bisschen die deutsche Synchronisation hat da ein bisschen zu beigetragen, dass ich mit ihm jetzt nicht ganz so viel anfangen konnte. Hat mir mal so ein bisschen so eine Art Comic Relief reingebracht, der eigentlich gar nicht da sein soll, glaube ich. Aber vielleicht sollte auch da sein. Ich meine, japanisches Kino ist auch häufig dafür bekannt, eben manchmal Tonalitäten reinzubringen, die wir jetzt im westlichen Kino eher nicht in so eine Thematik reinbringen würden. Aber wie ging's dir, Laura? Konntest du mit den Leuten im Film was anfangen? Wie haben die auf dich gewirkt?
Ja, es war eigentlich auch wieder so ein bisschen eine Parallele zu Picnic at Hanging Rock von letzte Woche, weil auch da hatten wir nicht so die eine Hauptfigur im Sinne von, dass man eine Identifikationsfigur hätte oder so. Also ich verstehe aber, warum es das hier auch nicht geben kann, weil ich glaube, die Story ist ja hier so kompliziert und kleinteilig, dass für Figurenzeichnungen gar nicht groß Platz noch wäre. Und es kann natürlich auch helfen, wenn die Figuren so ein bisschen Platzhalter bleiben, dass man da einfach so für sich draus ziehen kann, es könnte jeden treffen und das sind einfach, ist einfach so ein Querschnitt der Gesellschaft, der da jetzt in dem Film beteiligt ist und das könnte hier uns genauso passieren, ne, irgendwie so. Aber ja, ich finde es eigentlich auch immer eher schade, wenn man nicht emotional involviert ist. Und mir hat's halt bei dem Kobayashi, hätte ich total gerne irgendwie gewusst, was so seine Beweggründe dafür sind, warum er sich so für paranormale Sachen interessiert und was er vorher für Erfahrungen gemacht hat und so. Also das fand ich ein bisschen schade, aber für die Logik des Films kann ich es auch irgendwie nachvollziehen, dass es so ist.
Jetzt haben wir schon erwähnt mehrfach, dass der Film sehr komplex ist und es wird ja so ein bisschen anhand von Kobayashi versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Er führt ja quasi Investigativarbeit durch dort, will das Ganze aufklären, will die Zusammenhänge irgendwie aufzeigen. Und wir kommen ja dann dazu, dass es sich eben dort um gewisse Beschwörungsrituale handelt, dass es diese Legende vom Dämon Kagutaba gibt, das eben so ein bisschen die Thematik aufwirft, die ja in Japan keine unbekannte ist. Das ist ja eher eine sehr populäre Thematik, okkulte Themen dort zu behandeln und auch popkulturell aufzuarbeiten. Wenn ich es also jetzt schon allein nur durch die zwei Wochen, die ich in Tokio verbracht habe, habe ich irgendwie schon mitgekriegt, dass ja sehr viel an Geister geglaubt wird, dass es einen sehr großen Aberglauben gibt, dass sich mit alten Ritualen auseinandergesetzt wird. Das sieht man an diesen ganzen Schreinen, die dort überall aufgebaut sind in der Stadt, und dass wirklich dort auch sämtliche Bevölkerungsgruppen, jung, alt, wie auch immer, sich dorthin begeben und Geld spenden, kurz beten und sowas in dieser Art und Weise. Also mich wundert das auf jeden Fall nicht, dass diese Thematik hier aufkommt. Theresa, wie spannend fandst du denn jetzt diese Legende von diesem Dämon Kagutaba? Den hat sich ja quasi auch unser Regisseur ausgedacht und da auch so eine kleine, Hintergrundgeschichte zu ausgedacht. Hat das für dich funktioniert? Fandst du das gut?
Ich fand es jetzt nicht uninteressant, aber häufig sind so Legenden ja auch immer sehr ähnlich und es wirkte schon wie sowas, was man irgendwo schon mal gehört hat. Es gibt wieder irgendwelche Rituale und dann fühlt sich irgendein Dämon auf den Schlips getreten und dann tut er halt Dämon-Dinge. Und das ist ja im Grunde genommen
so, wie das halt so
wie
ist.
Wie das halt so ist, genau. Und ich mag prinzipiell die Thematik gerne, wenn sie gut verarbeitet ist. Und ich sag mal, die Details, die das dann würzen, auf die kommt es dann auch eigentlich gar nicht so an, meiner Meinung nach, weil es im Kern ja doch immer sehr ähnlich ist. Aber er hat es auch nicht schlecht gemacht. Also klang auf jeden Fall nach etwas, wo ich mir vorstellen könnte, dass das auch so mal irgendjemand davor, also dass es irgendwie ein richtiger oder abergläubisch richtiger, kulturell verankerter Fluch ist. So genau. Oder Dämon. Genau so.
Ab da hat es für mich auch dann wieder deutlich besser funktioniert, Laura, als dann eben diese einzelnen Geschichten dann doch irgendwie einen Zusammenhang ergeben haben und auch so Sachen, und das ist, glaube ich, auch wiederum eine Stärke des Films, kann man zumindest so sehen, dass dann so Kleinigkeiten wieder in Erinnerung gerufen werden, dass du dachtest, stimmt, in dem Clip am Anfang war ja das so und so und das macht jetzt irgendwie Sinn, dass das gezeigt wurde, oder Sachen, die dir vorher unbedeutsam vorkamen, die jetzt auf einmal plötzlich eine Rolle spielen. Das, finde ich, macht der Film in seiner Art der Verschachtelung der Story eigentlich schon ganz gut. Wenn wir zum Beispiel am Anfang sehen, dass das Mädchen eben auch paranormale Fähigkeiten hat und auch hell sehen kann und alle Sachen irgendwie weiß, alle Fragen beantworten kann, bis auf diese eine und so weiter, und das dann plötzlich eine Rolle spielt, das fand ich eigentlich wiederum ganz gut gelöst.
Auf jeden Fall. Und das muss ich sagen, ist mir dann jetzt ja auch, dadurch, dass ich ihn innerhalb von ein paar Tagen zweimal gesehen habe, konnte ich
kann
da
dafür nur noch mal Respekt zollen, also wer den Film kennt. Also das ist schon
Ja, aber ich wollte ja auch heute hier mitreden können. Und ich glaube, nach meiner Erstsichtung hätte ich das nicht wirklich gekonnt. Deswegen konnte ich halt jetzt auch mehr drauf achten, was man halt vorher sieht und wie die Fäden nachher zusammengeführt werden. Und da finde ich auch, dass der Film das echt cool macht. Wobei auch da man halt wirklich wieder sagen muss, wenn man am Anfang nicht wirklich aufgepasst hat, dann erschließt es sich auch einem nicht so gut. Also, ja. Dann wird zum Beispiel ein TV-Bericht eingearbeitet, in dem dann gesagt wird, Familienvater bringt seine Frau um, und dann ist kurz ein Bild von dem zu sehen. Und wenn man nicht aufgepasst hätte, wüsste man jetzt nicht, dass das die Eltern von Kana sind, die jetzt tot sind. Also, das habe ich zum Beispiel auch erst beim zweiten Mal geblickt. Also der Film macht es cool, aber er fordert die volle Aufmerksamkeit.
Ja, das ist tatsächlich so. Also es ist, man muss wirklich von der ersten Sekunde an komplett dabei sein, damit man überhaupt die Chance hat, dass dieser Film einem gefallen kann. Also überhaupt, dass die Möglichkeit besteht, weil wenn man, wie du schon sagst, jeder noch so kleine Clip, der da drin vorkommt, der spielt irgendwann eine Rolle. Und das ist wieder das Interessante, das war ja das, was ich vorhin gesagt habe, dass dieser Film eben quasi durchproduziert ist, also diese Mockumentary, und wir quasi eigentlich nichts zu sehen bekommen, was später dann keine Rolle spielt. Auch wenn es am Anfang so vorkommt, warum zeigen die mir das jetzt? Das kann doch, das ist doch langweilig, das spielt doch später keine Rolle. Doch, es spielt alles eine Rolle. Und das ist das, weshalb man halt wirklich, ja, Theresa wirklich konzentriert sein muss, ne?
Ja, also.
Das ist schon recht anspruchsvoller Film.
Das ist kein Film für, ach, jetzt so abends, ich bin müde nach dem Arbeiten, ich möchte gerade noch einen Film schauen, so mit einem halben Auge. Das braucht man nicht anfangen, weil dann bekommt man wirklich überhaupt nichts mit und wird damit auch keine gute Zeit haben. Also, das ist wirklich ein Film, für den man irgendwie einen frischen Kopf braucht und auch ein gewisses Commitment, würde ich sagen. Und ich glaube, wenn ich den jetzt das erste Mal geguckt hätte, weil ich gerade auch einfach nicht, also einfach sehr allgemein angestrengt bin und müde, ich glaube, der hätte mir nicht so gut gefallen. Aber ich habe das Glück, dass ich ihn halt vorher schon mal geguckt habe, zu einem Zeitpunkt, wo ich halt richtig konzentriert und auch offen dafür war, für das, was mir da gezeigt wird. Und das hat mich, glaube ich, jetzt auch im Rewatch gerettet, dass ich wusste, worum es irgendwie geht und dann halt auch trotzdem relativ viel verstanden habe, auch wenn nicht alles, weil ich glaube, das funktioniert auch einfach nicht. Genau, also ich glaube, wenn man den Film gucken möchte, sollte man sich auf jeden Fall die Zeit nehmen und halt eben ja schauen, wie auch so die Stimmung ist. Ich glaube, das kennen alle Leute, eben so diesen Feierabendfilm, wo man ganz genau weiß, okay, da schaue ich jetzt nicht mehr ganz so genau hin. Das ist es halt nicht.
Ja. Wie fandet ihr denn jetzt die Auflösung? Also sagen wir mal, wir erfahren ja erstmal gewöhnlich, wie die Dokumentation zu Ende geht und erfahren dann, dass das Hiro auch tot aufgefunden wurde. Dann sehen wir kurz die Credits der Dokumentation und dann kommt ja nochmal der Nachklapp, dass dieses andere Videotape noch aufgetaucht wurde, in die Redaktion geschickt wurde und wir dann sehen, was dort sich in der Wohnung von Kobayashi und dessen Frau tatsächlich abgespielt hat. Da sehen wir ja dann tatsächlich auch eine kurze, ja, Verwandlung nicht, aber wir sehen kurz das wahre Gesicht von dem kleinen Jungen, der dann plötzlich auch diese, was wir ja als quasi vorher als Maske immer dargestellt bekommen haben, dort von diesen Ritualen von dem Kagutaba-Dämon. Und hier ändert sich quasi das Gesicht des kleinen Jungen auch in diese, ich nenne sie mal, dämonische Fratze, was ja quasi noch das, vielleicht schon mal vorweggenommen, die Diskussion, die wir gleich noch führen würden, ob der Film gruselig ist, was quasi der einzige, nein, Jumpscare ist es ja eigentlich nicht mal, vielleicht die einzige richtige Oha, Schreckmoment oder Schockmoment-Sequenz ist in dem Film, Laura. Wie fandst du das?
Ja, also ich muss sagen, als diese Texttafel eingeblendet wird, dass Kobayashi den Jungen adoptiert, da dachte ich mir nur so, ah, alles klar. Also dann war ja wirklich eigentlich schon klar, dass der Dämon irgendwie in dem Jungen wohnt, was jetzt ja auch nicht so unrealistisch ist für so eine Geschichte. Ich fand die Auflösung an sich ja okay, aber es war jetzt ja nicht so, wenn man da wirklich rangegangen ist nach dem Motto, wir wollen wissen, was mit Kobayashi passiert ist, dann wissen wir es ehrlich gesagt jetzt nach dieser Auflösung immer noch nicht so richtig. Also vermutlich ist er tot, aber also ich fand es nicht so richtig befriedigend, das Ende, muss ich sagen.
Ich musste kurz eben lachen, weil diese Adoptionsgeschichte, das scheint vielleicht auch in Japan ein Ding zu sein. Ich habe letztes Mal für ein anderes Format kurz in die Anime-Show Spy X Family reingeguckt und da geht es auch darum, dass quasi so ein Spion eine Fake-Familie quasi gründen muss, damit er halt in seiner Spionrolle bleiben kann und dafür muss er halt ein Kind adoptieren und geht auch ins Waisenhaus und da wird ihm auch gesagt, nehmen Sie irgendein Kind mit, ist doch egal. Und er meint dann so, ja, aber ich brauche schon besonders, egal, nehmen Sie mit. Und was mit den Unterlagen, egal, brauchen wir auch nicht. Okay. So, und das hatte mich jetzt ein bisschen an Roi erinnert. So, ja, Kind adoptiert, okay, nimm mit. So. Theresa, wie fandst du das Ende?
Bin ich, glaube ich, bei Laura. Also wirklich viele Fragen beantwortet es nicht. Aber darum geht es ja auch, dass am Ende bestimmte Dinge noch mysteriös bleiben. Also ich meine, bei einer guten Dokumentation findet man natürlich alles heraus. Aber es fehlt auch so eine Person, die einem wirklich alles erklärt. Und das hat man hier einfach nicht. Man hat halt diesen Historiker, der einem zumindest diesen Fluch ziemlich detailliert erklärt, was ich auch gut finde, dass der zumindest anständig erklärt wird, dass man sich nicht das auch noch zusammenstückeln muss, was es damit zu tun hat. Aber es gibt jetzt nicht noch mal eine Person, die dann irgendjemand anderem erzählt, was da jetzt genau vorgefallen ist. Und ja, das muss man sich dann halt selbst zusammenstückeln. Und deswegen ist, glaube ich, auch eher so das Ende des Films, wie viel man sich halt davon zusammenstückeln konnte und ob einen das jetzt abgeholt hat. Wir wissen ja eh schon, dass der Typ weg ist und dass er halt auch weg ist und nicht tot oder vielleicht tot. Aber nicht mal mehr das weiß man ja. Und genau deswegen bin ich da eigentlich bei Laura, dass es jetzt irgendwie so ein, dass es nicht so richtig viel Mehrwert hat eigentlich.
Ach, ich habe noch eine Frage dazu. Ja. Fandet ihr das irgendwie auch so ein bisschen strange, dass die Marika, dass diese Schauspielerin anscheinend so völlig unbeschadet da rausgegangen ist? Das hat mich irgendwie so ein bisschen irritiert, weil alle anderen ja irgendwie schon tot waren oder zumindest.
Was ist dem Kameramann irgendwas passiert?
Ja, das weiß man, glaube ich, nicht. Aber bei ihr wird doch noch mal so, sie kommt doch irgendwie noch mal zum Kobayashi.
Sie kommt auf jeden Fall heile aus dem Krankenhaus raus.
Das, genau, das und dann, dann sitzt sie da ja auch irgendwie und grinst so in die Kamera, das fast schon zu übertrieben, dass man so denkt, ach, ob da vielleicht doch noch irgendwie was ist.
Das passt ja gut zu dem, was Therese eben gesagt hat. Ich glaube, das ist dann auch das subjektive Empfinden von jeder einzelnen Person. Wie viel will ich am Ende erklärt haben? Wie viel soll mir der Film am Ende zeigen? Oder wie viel ist eben unserer Fantasie überlassen? Das gibt ja ganz, das ist ja so ein richtiges Streitthema nicht, aber ein Geschmacksthema. Es gibt Leute, die brauchen den Film komplett auserzählt. Und das, auch das Thema hatten wir ja letzte Woche, ne? Das ist ja im Endeffekt, also unsere Filme ähneln sich eigentlich wieder. Wir wissen ja auch da nicht, was genau passiert ist mit den Leuten, die plötzlich verschwunden sind, genauso wie hier mit Kobayashi. Und es gibt eben die Leute, die, für die reicht das, wenn das Mysterium offen bleibt, man sich selber Gedanken machen kann, bevor dann eben so ein Ende von der Originalautorin kommt, die dann irgendwas von Zeitreisen erzählt. Ne? Also das ist dann so,
ja, wobei,
krass, wie ähnlich die beiden Filme sind.
Ja, wobei ich aber auch finde, dass es halt wirklich was ausmacht, ob man das quasi so hoch aufhängt, wie der Film das ja am Anfang tut, dass er quasi sagt, diese Dokumentation ist entstanden, um herauszufinden, was mit dem passiert ist. Mhm. Also das hätte man dann vielleicht einfach so ein bisschen beiläufiger machen können, beziehungsweise sagen können, wir wollen mit der Öffentlichkeit teilen, was er rausgefunden hat über diesen Fluch.
Ja.
Ich glaube, dann wäre es auch so ein bisschen eleganter vielleicht.
Ich habe das auch eher so verstanden im Sinne des Marketings. Angenommen, da kann ich mich jetzt nur reinfühlen, das hat da damals funktioniert, das so zu verkaufen, als wäre das eventuell echt und dass dann natürlich die eine Person, die sich selbst spielt, überlebt, damit man dann sagen kann, ah ja, hier, die hat ja überlebt, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass es echt ist, nochmal höher, weil wenn sie da jetzt gestorben wäre und sie läuft aber quick lebendig rum, das kann ja irgendwie nicht sein. Und ich glaube eher, dass es vielleicht auch so ein, ja, einfach so was Zufälliges, oder was heißt zufällig, aber halt so geskriptet ist, dass sie auf jeden Fall da unbeschadet rauskommen muss.
Ja, macht voll Sinn. Und wahrscheinlich wird der Schauspieler, der Kobayashi gespielt hat, heutzutage noch dann angesprochen, so, ah, du bist doch noch da, alles gut und so.
Ich lege 5 Yen in den Schrein dafür, danke. Aber jetzt die alles entscheidende Frage, Laura, ist der Film denn jetzt so gruselig, wie alle Leute sagen, wie die Promosprüche sagen, wie die Leute im Internet das auf allen möglichen Portalen sagen? Würdest du dem recht geben oder bist du, was das angeht, dann doch ein bisschen ernüchtert aus deinen beiden Sichtungen herausgegangen?
Tja, also das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Ich meine, ich finde, ob etwas gruselig ist oder nicht, das ist ja wirklich etwas sehr Subjektives. Deswegen, ich kann das natürlich nur aus meiner Warte irgendwie beurteilen und ich fand ihn leider nicht besonders gruselig. Ich glaube, dass das zum einen der Synchro geschuldet ist, die einen da wirklich manchmal ein bisschen rausgerissen hat. Aber was mich auch total gestört hat, ist, dass wenn im Hintergrund was Gruseliges passiert ist und das tatsächlich auch so im Hintergrund ganz cool gewirkt hat, dann nimmt der Film leider diese Szene und zoomt ran und macht eine Zeitlupe, damit es dann auch wirklich alle Leute gesehen haben. Und das hat mich, also das hat mich wirklich richtig genervt. Das fand ich total.
Das ist halt wieder der Doku-Aspekt, ne? In der Doku würde das halt wahrscheinlich auch so sein.
Ja, also mir hat nur noch gefehlt, dass sie irgendwie so neongrüne Pfeile reingemacht haben. So, das ist der Geist im Hintergrund jetzt. das fand ich irgendwie wirklich richtig schade, weil das so verschenkt war, weil der Film ja eigentlich total gut damit fährt, dass er, also es gibt keine großartigen Jumpscares oder so, und dadurch überhaupt erstmal ohne diese Jumpscares Grusel zu erzeugen, das ist ja schon eine Kunst für sich, die ihm eigentlich gelingt, und dann macht er sie sofort wieder platt, so ein bisschen.
Ja.
Also, ja, ich muss sagen, insgesamt war das für mich leider nicht so gruselig, wie ich es mir gewünscht hätte.
Ja, ich finde auch, Grusel ist wirklich die falsche Formulierung. Ich finde schon, dass das eher, ja, wie sagt man, so ein bisschen creepy ist das Ganze. Also es ist nicht so, ich habe jetzt in keiner Sekunde mich irgendwie gefürchtet vor dem Film oder wirklich gegruselt. Es ist eher so, dass man denkt, ah, okay, krass und so weiter, so Kleinigkeiten, mal vielleicht vom Ende abgesehen. Also erstmal positiv hervorzuheben, ja, Laura, genau, was du eben gesagt hast, es gibt im Prinzip keine richtigen Jumpscares in dem Film. Das kann man ja auch mal lobend erwähnen. Der Film versucht wirklich seinen Horror aus der Atmosphäre des Films zu ziehen. Ich finde, das gelingt auch größtenteils. Er überlässt viel unserer Fantasie, finde ich, weil er eben auch manche Sachen einfach Theresa gar nicht zeigt, sondern sie uns dann erzählt. Zum Beispiel, wir haben rausgefunden oder bla bla bla, aber es wird nicht gezeigt. Und dann finde ich es noch gut, dass der Film, und da nutzt er jetzt wieder seine Stilistik des Dokumentarfilms und der Postproduktion, dass er eben halt auch Musik einsetzen kann. Und ich finde, die Musik, die ist jetzt nicht ausgefallen, aber die hat sehr bedrohlich monoton, finde ich, und erzeugt so auch noch so eine unterschwellige Anspannung bei mir. Und das ist halt das Positive oder das, sag mal, im Filmkosmos, wenn es sich eben nicht um Rohmaterial handelt, also um Found-Footage-Material, was quasi uneditiert uns gezeigt wird, dann kannst du das halt nicht machen. Dann ist es Quatsch, dann wirst du dich fragen, hey, wieso läuft da jetzt Musik so? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber hier in diesem Fall, Dokumentation, Musik, kann man halt machen, ne? Und deswegen, also, ja, ich bin auch unentschieden. Also, wie gesagt, gruselig fand ich ihn auch nicht. Aber ich finde, er hat einfach eine durchgängig so eine düstere, unangenehme Grundstimmung. Und die gefällt mir eigentlich tatsächlich ziemlich gut. Aber gruselig oder angstmachend empfinde ich den Film auch nicht.
Bin ich jetzt angesprochen?
Theresa.
Ja, genau.
Ja, ja.
Es wurde nicht explizit gesagt. Weißt du,
das kommt 3 Minuten später.
Ja.
Doch. Vor 3 Minuten.
Ah, okay. Ach, das habe ich schon. Stimmt, einmal habe ich auch schon gesagt. Ich erinnere mich zu irgendwas. Ja, ich finde, was den Film halt von anderen Found-Footage-Filmen abhebt, ist eben, ich möchte sagen, diese japanische Art, aber dass es halt einfach alles so skurril ist, wie man das halt einfach aus vielen japanischen Filmen kennt, dass man das Gefühl hat, okay, hier kann jetzt halt auch einfach alles passieren. Also gerade, weil wir so unterschiedliche Ausgangsszenarien haben, dann mit dieser Fernsehshow mit den Kindern, die halt ja fast wie so eine Gaming-Show inszeniert ist, wo immer dann mal so einzelne Wörter gehighlightet werden auf dem Bildschirm, oder auch wenn sie dann den Typ mit dem Aluhut das erste Mal so richtig interviewen. Er sagt dann ja, wenn er irgendwie über seine Geisterwürmer da redet, wird es auch nochmal so in fett und bunt einfach auf den Bildschirm gehauen, so Geisterwürmer, also halt auf Japanisch. Und das ist halt ja einfach irgendwie so ganz anders. Und deswegen finde ich, hat der, ja, dadurch, dass man halt nicht so ganz weiß, was jetzt als nächstes passieren wird, weil alles passieren könnte, finde ich ihn nochmal deutlich gruseliger, weil ich hier nicht das Gefühl habe, dass ich voraussehen kann, was passiert. Am Ende ist er ja eigentlich ziemlich generisch mit seiner Geschichte über den Fluch. Aber ich finde, das hat man am Anfang nicht unbedingt kommen sehen. Und das ist halt, finde ich, bei vielen Found-Footage-Filmen anders, gerade halt aus dem amerikanischen Bereich, wo man eigentlich schon relativ genau sich erschließen kann, was kann als nächstes passieren oder was wird wahrscheinlich passieren. Außer bei Heilstätten, da ist das Ende so bescheuert, das hätte sich echt niemand ausdenken können. Okay, es ist ein deutscher Film, aber trotzdem. Genau, und auch der Sound, den finde ich auch echt sehr unangenehm. Du hast es schon angesprochen, dass da jetzt halt dadurch, dass es eine aufgearbeitete Dokumentation ist, auch die Möglichkeit da ist, es nochmal entsprechend zu untermauern. Und ich finde, das gelingt hier sehr gut. Und es gibt nur sehr wenige eigentliche Gruselmomente. Aber wenn man da wirklich im dunklen Zimmer sitzt und sich drauf einlässt, finde ich, hauen die schon auch ganz schön rein.
Okay. Laura, was hat dir an Noroi denn gefallen, wenn es da was gab? Um mal schon Richtung summa summarum zu kommen.
Ja, also ich fand auf jeden Fall cool, das habe ich ja eben auch schon mal gesagt, dass er halt diese ganzen einzelnen kleinen Geschichten irgendwie stimmig zusammenbringt. Und ja, generell die Atmosphäre des Films gefällt mir auch. Ich glaube, das wären jetzt so die beiden Sachen, die ich positiv hervorheben würde.
Ja, bei der Atmosphäre gehe ich auch mit, würde das ergänzen, dadurch, dass die Atmosphäre für mich eben durch die authentische Inszenierung und durch den weitestgehenden Realismus in den Bildern, die wir sehen, das passt für mich. Ich finde es auch gut, dass man, gerade wenn man den Film halt zum ersten Mal guckt, wirklich sehr lange darüber im Unklaren gelassen wird, um was es jetzt eigentlich genau geht, wie die Zusammenhänge sind und was die Konklusion sein wird. Das finde ich auf jeden Fall gut und dadurch entsteht ja auch dann eine gewisse Spannung. Und dann sind da halt so ein paar Einzelmomente drin, die ich echt richtig, richtig gut fand, wie eben dieses Tape, was wir uns quasi mit Kobayashi zusammen ansehen, wie dieses zum letzten Mal durchgeführte Ritual 1978 in dem Bergdorf dort durchgeführt wird. Diese ganze Prozedur dort, diese Hysterie, die plötzlich ausbringt. Und man hat ja ganz oft auch, und das kann man dem Film ja auch noch lobend anrechnen, das Gefühl, wenn ein Film irgendwas auf alt trimmt, auf Retro, irgendwie ein altes Medium quasi uns darstellen will, aber mit eigentlich neuen Mitteln, dann sieht das immer so aus. Ja, okay, ich seht, ihr habt da halt einfach so einen Sepia-Filter drauf gemacht, das soll jetzt einfach alt sein. Aber hier hatte ich wirklich das Gefühl, dass mit dem Medium Video auch so ein bisschen gespielt wurde und das alles so ein bisschen, ja, das wirkte einfach echt für mich und es hatte dann auch so für mich, war das sogar fast, glaube ich, die gruseligste Szene, so dieses Ritual, was sie da in dem Dorf durchgeführt haben. So einzelne Momente gibt es immer wieder in dem Film und das hat mir dann auch ziemlich gut gefallen. Theresa, wie sieht's bei dir aus?
Ja, also ich habe ja eben gerade schon gesagt, dass ich den durchaus auch gruselig fand und ja, stieß mich da bei der Atmosphäre an. Ab einem bestimmten Punkt fühlt es sich alles sehr, ist das ein Wort, unheilvoll an? Ich glaube schon. Ja. Kann man so sagen. Also zum Beispiel, wenn sie dann...
Das ist wenn André eerie sagt, genau, das meinst du, glaube ich.
Genau, es fühlt sich alles sehr eerie an. Ich vertrete ihn hiermit offiziell. und das halt gerade, als die dann zum Beispiel in dem Dorf sind und halt nach der Ishi suchen, dann bellen überall im Hintergrund die Hunde. Und jetzt denkt man sich, okay, ja, gut, da bellen Hunde, ne, meine Güte. Aber irgendwie kommt da so eine Atmosphäre auf, dass man schon so richtig das Böse kommen spürt. Und ich finde, viel Hundegebell ist auch einfach so anstrengend, ein bisschen wie wenn mit dem Babygeschrei, was da ja auch schon verwendet wird, das macht einem direkt so richtig Unbehagen, dass ich mir einfach nur die Ohren zuhalten möchte. Also wenn sich irgendwie 5 Hunde ankläffen, ich liebe Hunde ja, aber dann ist auch bei mir Feierabend. Und diese Atmosphäre, die da dann halt aufkommt durch so einfache Sachen, wie das dann halt 4 Minuten im Hintergrund Hunde bellen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es 4 Minuten sind, aber gefühlt. Und das fände ich halt auch echt ziemlich cool, muss ich sagen. Und ja, ich habe halt, glaube ich, mich einfach an vielen Dingen weniger gestört als andere, die ich jetzt nicht unbedingt positiv hervorheben würde. Also zum Beispiel die Charaktere und das Schauspiel. Das hat mich jetzt einfach, glaube ich, nicht so sehr gestört wie andere. Ist halt aber trotzdem jetzt auch keine Meisterleistung.
Was hatte ich sonst noch was gestört? Also etwas, was erheblicher war?
Ich finde, der Film ist zu lang. Ich finde, der Film hätte nach der Szene im Wald zu Ende sein können. Es wäre natürlich sehr stereotypisch gewesen, diesen Film dann im Wald enden zu lassen. vor allem, wenn schon so die Marketingstrategie von Blair Witch irgendwie übernommen wird. Und das schon sehr Blair Witch-Vibes hatte, die ganze Geschichte. Aber es wäre für mich besser gewesen, weil das fühlt sich wie ein Ende an, finde ich. Da kommt aber noch was. Und dann ist ja erstmal nur die Doku zu Ende. Da kommt ja aber noch was. Und ich finde, der Film hat eigentlich mindestens ein Ende zu viel. Und ja, der könnte gut und gerne 10, 15 Minuten kürzer sein, weil das, was dann hinten noch kommt, ist auch nicht wenig. Und ich habe das auch dieses Mal wieder bemerkt, dass ich nach dem Wald dachte, so, okay, und dann war es aber noch nicht. Und das fand ich schon irritierend und hat sich eher, naja, ein bisschen künstlich in die Länge gestreckt angefühlt. Da hätte ich es, glaube ich, halt auch einfach besser gefunden. Weniger Charaktere, vielleicht ein bisschen weniger komplex und dafür 10 Minuten eher Schluss. Das wäre, glaube ich, gut gewesen. Und ich glaube, dann wäre der Film auch zugänglicher, auch für Leute, die jetzt nicht so frischen Tag haben.
Ja, ich Das ist auch so ein bisschen mein Punkt, glaube ich, der mir so nicht so gefallen hat. Der Film fühlt sich, ich glaube, das kann Laura, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen, ne? Gerade mit der Doppelsichtung quasi von dir, dass sich das so ein bisschen, diesen Film zu greifen, so ein bisschen wie Arbeit anfühlt. Und das sollte es jetzt ja eigentlich nicht unbedingt sein. Bei einem Filmkonsum, sage ich jetzt mal, also das ist halt sehr komplex, der ist nicht zugänglich, der ist sehr sperrig, der Film irgendwie, und das muss man sich wirklich erarbeiten teilweise. Und ich bin da auch diesmal nicht so ganz warm geworden mit dem Film. Also es hat nicht Klick gemacht, und ich finde, das ist so ein Film, entweder macht's Klick oder es macht nicht Klick. Und bei mir hat es das auch dieses Mal nicht getan. Und das heißt nicht automatisch, dass ich den Film nicht gut fand, nur halt ein paar Sachen so, was Theresa eben auch gesagt hat, die Figuren, da hätte ich gerne ein bisschen mehr Kontext zu gehabt, weil ich eben keine Verbindung zu Figuren und Geschehen aufbauen konnte. Und eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, das ist an der Inszenierung, mich haben diese komischen Schwarzblenden irritiert, weil das sehr oft einfach für anderthalb oder zwei Sekunden einfach eine Schwarzblende gibt, und das fand ich irgendwie unnötig, und ist ja dem Film auch, wenn es auch nur Sekunden sind, ein bisschen gestreckt, aber ja, ich konnte einfach keine Emotion aufbauen zu dem Geschehen, und es fühlte sich halt einfach ein bisschen anstrengend an. Das ist so das, was mir nicht gefallen hat. Laura, was hat dir nicht gefallen?
Ja, oder weniger gefallen? Ich kann da glaube ich so ein bisschen anschließen, weil ich finde, eigentlich ist ja so der Mehrwert von ja so einem Found-Footage-Film, dass man, wenn er gut funktioniert für einen, dass man sich dann so ein bisschen fühlt, als wäre man mittendrin im Geschehen. Und das war bei mir halt leider bei dem Film auch gar nicht der Fall. Was, glaube ich, zum einen daran lag, dass so oft die Orte wechseln und so viele Einschnitte dann da drin sind. Aber wahrscheinlich auch, weil die Story so komplex ist und es so viele Figuren waren. Also so insgesamt, ich finde, der Film hatte super gute Ansätze und starke Einzelszenen. Aber irgendwie, ja, so das Gesamtgebilde hat für mich nicht so funktioniert. Ich bin nicht gut reingekommen. In der Mitte hatte er für mich totale Längen und ich bin auch nicht gut rausgekommen.
Welche Wertung würdest du dem Film geben?
2,5.
Ich bin bei, ich habe ihn leicht abgewertet von 3,5 auf 3 von 5. Theresa, was gibst du dem Film? Ich vermute heute die höchste Wertung bei uns.
Ja, ich bleib bei den 3,5, den ich den schon mal gegeben habe. Muss halt aber auch zugeben, was ich ja im Grunde genommen aber auch schon gesagt habe, dass ich auch nachvollziehen kann, dass der Film nicht immer zündet. Und ich glaube, meiner aktuellen Verfassung hätte er auch nicht so gut für mich funktioniert, wenn ich ihn nicht schon mal gesehen hätte. Und ja, das ist so ein bisschen, ich habe jetzt vor einiger Zeit, wie heißt der, dieser Skinemaring? So heißt er, wird es, glaube ich, nicht ausgesprochen, aber ist ja scheißegal. Ja. Den habe ich jetzt geguckt, und wirklich, ja, jeder Trottel sagt einem, guck den abends, guck den, wenn es dunkel ist, guck den, wenn es ruhig ist. Und ich habe den halt so an einem Sonntagmittag, als es sonnig war, geguckt. Und der hat halt überhaupt nicht für mich funktioniert. Und dann habe ich, der hat auch so gedacht, so, na gut, Theresa, vielleicht hättest du auch einfach mal auf das hören sollen, was wirklich alle Leute sagen, dass wenn der funktioniert, dann unter diesen Voraussetzungen. Und ich möchte jetzt an dem Punkt noch einmal gerne sagen, seid nicht so dumm wie ich. Das ist auch so ein Film. Und haltet euch dran und guckt den. Mit einem frischen Kopf, also, wenn es dunkel ist und wenn es leise ist und wenn ihr sonst keine Ablenkung habt, dann ist das ein guter Film.
Falls es dich beruhigt, ich habe ihn unter exakt den Bedingungen geguckt, unter denen man den Film gucken soll, und ich fand den grauenvoll schlecht.
Ja, ich glaube.
Aber das ist vielleicht ein Film, den wir hier unbedingt nochmal besprechen sollten irgendwann.
Ach, weiß ich nicht. Also hätte ich jetzt nicht so Bock drauf, den nochmal zu gucken, ehrlich gesagt.
Obwohl, nee, ich auch nicht.
Aber vielleicht laden wir uns irgendjemanden ein, der da 5 Sterne vergeben hat, und dann wird es eine hitzige Schlacht hier. Mit Worten.
Ich glaube, das würde es nicht mal werden, weil ich echt 0,0 Meinung dazu habe, weil der einfach so an mir vorbeigerauscht ist, weil ich mich nicht konzentrieren konnte, dass ich nicht mal großartig was Negatives über den sagen konnte. Ja, aber genau, das habe ich mich dann halt danach gefragt. Hat er mir jetzt einfach nicht gefallen, weil er mir halt einfach nicht gefallen hat? Oder hat er mir jetzt, war es auch schwer, dass er mir gefallen hätte können, weil ich mich halt einfach ja nicht an das gehalten habe, was wirklich alle Leute da bei dem Film, die den mögen, empfohlen haben?
Um dich mal abzuwürgen, mich interessiert viel mehr, was du von Wishmaster hältst. Und da muss ich jetzt noch warten eine ganze Woche, bis ich das erfahren werde. Und ihr da draußen auch, denn nächste Woche sprechen wir über den ersten Wishmaster. und sind damit am Ende dieser Episode angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut bei uns auf dem Discord vorbei. Lasst uns Feedback hier zum Beispiel auf Spotify da. Gönnt euch einen schönen Holi und unterstützt uns damit. Und ja, das war's für heute. Schönen Dank an euch beide. Devils and Demons heute mit Laura, mit Theresa und mit mir. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
They're coming to get you, Barbara.
They're coming for you.